Ich bin Verena Bentele und ihr hört In guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VDK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja manchmal sogar unbequem, aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr In guter Gesellschaft mit Theresa Bücker. Da Theresa Bücker und ich nicht im selben Raum sitzen, hat jede von uns ihre Fragen und Antworten zu Hause aufgezeichnet. Viel Spaß beim Zuhören. In unserer heutigen Folge wollen wir über Familien sprechen, vor allem darüber, wie ein gleichberechtigtes Familienleben aussehen kann und inwieweit Familien dabei unterstützt werden können. Bei familienpolitischen Themen kommen wir natürlich auch auf frauenpolitische Themen. Wir wollen uns die heutigen Rollen von Frauen anschauen, sowohl in der Familie als auch im Arbeitsleben. Wir wollen uns ansehen, wie hat sich das Familienleben eigentlich durch Corona verändert? Oder was für Auswirkungen haben eigentlich Scheidungen und Geburten auf Frauen? Wir wollen darüber sprechen, wie gerecht ist unsere Arbeitswelt und unsere Löhne? Braucht es eine Frauenquote? Das alles wollen wir heute diskutieren mit Theresa Bücker, die ich jetzt ganz herzlich begrüße. Theresa Bücker ist in erster Linie Journalistin. Sie schreibt unter anderem für das SZ-Magazin, war Chefredakteurin des feministischen Online-Magazins Edition F und wurde 2017 und 2019 zur Journalistin des Jahres gekürt. Außerdem ist Theresa Bücker Digitalstrategin und war 4 Jahre für die Online-Präsenz der SPD zuständig. Sie ist seit vielen Jahren online und auf sozialen Medien aktiv und twittert fleißig zu wichtigen sozialpolitischen Themen wie prekäre Arbeitswelt, Familienpolitik und Gleichberechtigung der Geschlechter. Und deswegen habe ich sie heute eingeladen. Erstmal ganz herzlich willkommen, Theresa Bücker.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Ja, wir wollen heute über viele Themen sprechen. Steigen wir doch direkt ein bei einem Thema, das uns aktuell gerade alle beschäftigt, nämlich das Thema Corona-Krise. Und welche Auswirkungen hat eigentlich das Thema Corona gerade auf die Rolle der Frauen in der Familie? Es ist für uns heute eigentlich eine sehr gängige Formulierung, wenn wir sagen, wir machen Homeschooling mit den Kindern, die Kinder werden zu Hause betreut. Durch Corona sind oft beide Eltern daheim, also sprich Mütter und Väter sitzen am Küchentisch, haben ihre Kinder neben sich und versuchen diese zu beschulen, machen mobile Arbeit und sind dafür zuständig, dass sowohl das Privatleben als auch die Arbeitswelt läuft. Homeschooling und Arbeitswelt gleichzeitig, geht das? Eine aktuelle Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung hat aber herausgefunden, dass von den Paaren, die bereits gleichberechtigt gelebt und gearbeitet haben, sich aber doch die Mehrheit dafür entschieden hat, gerade auch jetzt in den Corona-Monaten wieder auf das traditionelle Familien- und Rollenmodell zurückzugreifen. Sprich, die Männer arbeiten mehr, die Frauen kümmern sich mehr um die Hausarbeit und um die Kinder. Auf der anderen Seite zeigt aber eine Studie des DIW auch, dass zwar immer noch Frauen einen Großteil der Kinderbetreuung machen und der Hausarbeit, aber auch die Väter haben während Corona mehr Zeit mit Hausarbeit und Kindern verbracht. Ja, was glaubst du, hat sich die Situation in den Monaten der Corona-Zeit für Frauen tatsächlich verschlechtert? Gehen wir jetzt gerade zurück in traditionelle Rollenmodelle?
Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil wir sind erst einige Monate in dieser Situation. Das ganze Geschehen ist natürlich sehr dynamisch. Ich finde sehr gut, dass es jetzt schon wirklich wissenschaftlich begleitet wird. Sowohl die Böckler-Stiftung, die ja eben schon erwähnt wurde, als auch das DIW erheben immer wieder Daten und schauen sich sehr genau an, verhalten sich Frauen und Männer oder auch Mütter und Väter anders oder sind sie unterschiedlich von den Maßnahmen betroffen? Und der positive Effekt, der auch vielfach in der Presse erwähnt wurde, war auf jeden Fall, dass Väter anfangen, mehr zu übernehmen. Die durchschnittliche Arbeitsbelastung ist aber weniger gestiegen als bei den Müttern. Also was Mütter gerade zu Hause nochmal zusätzlich an Arbeit leisten, ist nochmal stärker gestiegen und Väter haben ein bisschen aufgeholt. Also sie sind quasi in der Pflicht, jetzt mitzumachen, weil anders würde es überhaupt nicht gehen. Und dadurch, dass beide Elternteile häufig zu Hause sind, verteilt sich die Arbeitslast auch ein bisschen anders. Aber wir sind eben noch nicht auf einem gleichberechtigten Niveau angekommen. Und man konnte in den Zahlen, die erhoben wurden, leider auch schon sehen, dass es häufiger Mütter sind, die ihre Arbeitszeit reduzieren, um eben abfangen zu können, was jetzt Schulen und Kitas nicht mehr leisten. Also sehen wir schon auch kleine Rückschritte bei der Gleichberechtigung. Aber wichtig ist nochmal zu gucken, verfestigt sich das jetzt?
Aber ist es deiner Meinung nach die Rolle des Staates oder sollte es die Rolle sein, die gleichberechtigte Care-Arbeit zu fördern? Also für die Hörerinnen und Hörer Care-Arbeit, sprich Kindererziehung, aber auch Pflege von Angehörigen. Und wenn es die Rolle und die Aufgabe des Staates ist, es zu fördern, wie könnte denn so eine Förderung ausschauen, dass wir da mal mehr Gleichberechtigung haben und tatsächlich beide Partnerinnen und Partner sich eben das wirklich auch so ein bisschen mehr halbe-halbe aufteilen?
Ich würde sagen, es ist unbedingt Aufgabe des Staates. Wir haben uns ja die Gleichberechtigung ins Grundgesetz geschrieben und nicht nur darin stehen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, sondern dass der Gesetzgeber auch darauf hinwirken soll, dass eben Gleichberechtigung realisiert werden kann. Und wir wissen ja, dass es in Deutschland noch nicht so ist. Das hat ja die Bundesregierung auch selber als Forschungsauftrag in Auftrag gegeben mit dem ersten und dem zweiten Gleichstellungsbericht. Der dritte ist gerade auch in Arbeit. Und der zweite hatte eben den Fokus Care-Arbeit oder auch Arbeitsverteilung. Und da konnte man eben sehen, Frauen übernehmen sehr viel mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Und dadurch entsteht natürlich auch ein finanzielles Ungleichgewicht, weil Frauen dann de facto im Alltag schon weniger Geld zur Verfügung haben, aber auch häufig weniger Rente bekommen, in die Altersarmut zusteuern und auch wenig Vermögen ansparen können. Und der Staat könnte also darauf hinwirken, dass Paare eine bessere Möglichkeit haben, sich das fair aufzuteilen. Das wünschen sich auch viele. Es werden immer wieder Erhebungen auch durchgeführt zu Arbeitszeitwünschen von Frauen und Männern. Und da kann man eigentlich immer sehen, dass Frauen sich wünschen, etwas mehr arbeiten zu können, also mehr als ihre Teilzeitstellen. Viele Mütter arbeiten in Teilzeit und Männer sich tatsächlich auch wünschen, etwas weniger zu arbeiten. Und da kann man auch den Wunsch ableiten, dass Männer sich durchaus stärker beteiligen wollen zu Hause, mehr für ihre Kinder da sein möchten. Aber durch die traditionellen Rollenverständnisse, die wir in Deutschland immer noch haben, es ist für Männer auch nicht so leicht zu sagen, ich möchte nur noch 30 Stunden arbeiten. Viele Unternehmen haben eben nicht diese moderne Unternehmenskultur, die das ermöglicht. Obwohl es natürlich das Recht vieler Männer wäre in ihren Arbeitsverhältnissen, dass sie sagen könnten, ich möchte weniger arbeiten. Also rechtlich steht dem nicht unbedingt etwas im Weg, aber kulturell eben auch noch ganz viel.
Ja, das finde ich immer die zentrale und spannende Frage, weil ja, natürlich haben wir den Gleichberechtigungsgrundsatz und wir als VDK haben auch Vorschläge dazu, wie wir zum Beispiel auch Pflege besser fördern können. Dazu kommen wir später auch noch, dass eben beispielsweise Kindererziehung und Pflege gleichgestellt werden für die Menschen, die das machen, für die Frauen oder auch Männer. Aber natürlich ist genau das ja die spannende Frage. Wer kann diese Kultur ändern? Die Kultur in Unternehmen, die Kultur im Land? Ich würde immer sagen, das können ja nur die Menschen selbst. Also wenn mehr Männer sich wünschen, weniger zu arbeiten, wer hält sie davon ab, das zu tun?
Ich glaube, da greifen alle Ebenen ineinander. Also die politische Ebene ist sehr wichtig. Das haben wir zum Beispiel bei der Elternzeit und beim Elterngeld gesehen. Sobald Politik Impulse setzt, und das war beim Elterngeld so, dass man gesagt hat, es gibt 14 Monate und zwei sind aber reserviert. Wenn die der andere Partner oder die andere Partnerin nicht nimmt, dann verfallen die. Und das hat dazu geführt, dass signifikant häufiger Männer heute in Elternzeit gehen. Zwar häufig nur diese 2 Monate, aber es sind eben mehr geworden. Und da kann man eben sehen, Politik kann schon auch eine Dynamik entfachen. Dann ist aber immer das unternehmerische oder organisatorische Umfeld natürlich auch wichtig. Also gibt es da Vorbilder? Ich finde es total toll, wenn Vorgesetzte und Chefs vorleben, dass ihnen Familie auch wichtig ist und vielleicht ein Chef, wenn er Vater wird, auch in Elternzeit geht, so dass Männer auf anderen Ebenen im Unternehmen eben sehen können, ja, ich kann das machen. Ich bin hier nicht weniger geschätzter Mitarbeiter oder mir wird nicht ausgelegt, dass ich nicht für mein Unternehmen brenne, wenn ich in Elternzeit gehe. Und genauso können Vorgesetzte bei Männern aktiv nachfragen und ihnen vorschlagen, noch länger Elternzeit zu machen. Weil wenn Frauen Mütter werden, ist es eigentlich ganz normal. Da sehen viele Arbeitgeber als Gesetz, dass diese Frau jetzt wahrscheinlich sogar ein Jahr in Elternzeit gehen wird und sind häufig irritiert, wenn die Frau dann sagt, ich mache nur 6 Monate. Und genauso könnten ja Männer auch gefragt werden, wenn sie ankündigen, dass sie Vater werden. Ja, wie viel Elternzeit machst du denn? Oder dass ihnen angeboten wird. Nimm doch 6 Monate, wir finden eine gute Vertretungsregel.
Was mich natürlich jetzt gleich zu der ganz persönlichen Frage bringt, wie habt ihr das denn geregelt? Du hast auch Kinder. Wie regelt ihr das zu Hause? Gleichberechtigte Kinderbetreuung?
Mein Partner ist tatsächlich jetzt 1 Jahr in Elternzeit. Und wir haben eine recht privilegierte Situation, weil wir uns das finanziell leisten können. Das muss man ja auch dazu sagen. Also in Partnerschaften, wo es so ist, dass der Mann sehr viel mehr Geld verdient oder sogar das Haupteinkommen hat, kann es schwierig sein, wenn der Mann in Elternzeit geht, weil dann tatsächlich zu wenig Geld da ist. Deswegen finde ich, müsste eigentlich eine Elterngeldreform darauf gucken, wie kann man Familien mit weniger Einkommen, gerade auch Männern mit weniger Einkommen, eigentlich die Elternzeit ermöglichen, so dass es keine Umverteilung nach oben ist und nur noch Mittelschichtspaare und sehr gut verdienende Paare in Elternzeit gehen und wie die modernen Väter eher in den höheren Einkommensschichten finden. Das finde ich ist ein Konstruktionsfehler vom Elterngeld, dass da Menschen mit wenig Einkommen zu wenig mitgedacht werden. Und bei meinem Partner war es tatsächlich auch so, weil ich nehme natürlich auch Elternzeitmonate, weil man sich ja als Frau häufig nach der Geburt auch ein bisschen erholen muss. Durch den Mutterschutz nach der Geburt sind eh schon mal 2 Elternzeitmonate weg. Und als mein Partner dann aber gemerkt hat, Elternzeit und Elterngeld sind 2 Dinge, die sind voneinander unabhängig. Also er kann tatsächlich 1 Jahr Elternzeit machen, ohne dass er 12 Monate Elterngeld bekommt und muss dann für die Zeit vielleicht vorsparen oder die Monate müssen wir anders finanzieren. Da hat er gleich gesagt, wenn es geht, dann mache ich auch 12 Monate, weil ich möchte gerne diese Zeit mit meinem Kind haben. Ich möchte auch eine Pause vom Job haben und das ist okay, wenn wir dann in der Zeit weniger Geld haben, aber ich mache jetzt einfach 1 Jahr.
Vielen Dank für den Einblick, den sehr persönlichen. Wenn wir uns den sogenannten Gender Care Gap mal anschauen, dann wird da ganz schnell deutlich, wie viel mehr Arbeit eigentlich Frauen in der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen leisten. Das zeigt uns auch der 2. Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Es sind nämlich tatsächlich 87 Minuten pro Tag, die Frauen aufwenden für das Thema Erziehung oder Pflegearbeit an Mehrarbeit. Und ich finde das tatsächlich spannend, weil man hätte ja früher sagen können, Männer arbeiten dafür mehr und länger. Aber auch dieses Argument zählt ja nur noch bedingt, weil viele Frauen ja heute auch dort schon tatsächlich schauen, dass sie eben deutlich mehr arbeiten, dass sie ihre Teilzeitstelle aufstocken. Und viele Frauen wollen ja heute einfach auch nach einer Ausbildung, die vielleicht lang war, eben auch wirklich arbeiten und nicht nur und ausschließlich zu Hause bleiben. Gleichzeitig ist aber auch klar, die Erwerbstätigkeit von Frauen ist angestiegen, aber der Anteil der Männer an Hausarbeit und Pflegearbeit ist nur gering angestiegen. Woran liegt es heute immer noch, dass Frauen heute mehr arbeiten, aber immer noch oder auch dann trotzdem noch deutlich mehr pflegen, deutlich mehr Kindererziehung machen? Wie ist denn da deine Erfahrung, auch aus Gesprächen, aus deinen Einblicken, warum das zu Hause nicht auch schon deutlich anders geregelt wird? Weil da können die Frauen das tatsächlich selber einfordern oder auch die Männer, wenn sie die Wünsche haben, können da tatsächlich auch mehr Einsatz zeigen. Was ist da so in den Familien vielleicht noch der Hintergrund, die Barriere, die Hürde, warum das eben noch nicht umgesetzt wird, die Gleichberechtigung?
Geschlechterrollen, die sind historisch einfach sehr lange gewachsen und wir wachsen auch mit ihnen auf. Also es ist wirklich nicht einfach, da von heute auf morgen auszusteigen. Oder man muss sich ja erstmal bewusst werden, wie bin ich eigentlich sozialisiert worden? Was habe ich beobachtet, als ich aufgewachsen bin? Und das hat auf jeden Fall einen großen Teil damit zu tun, dass wir heute auch in Familien, die eigentlich modern leben möchten oder von sich selber auch sagen, wir sind gleichberechtigt, das ist uns wichtig, dass wir da sehen, dass Frauen sich häufiger zuständig fühlen für bestimmte Dinge oder vielleicht auch einfach von sich aus mehr übernehmen, sich eher für die Kinder zuständig fühlen. Ich bin aber sehr froh, dass es mehr und mehr jetzt auch öffentlich diskutiert wird. Und ich glaube, wir brauchen diesen Bewusstseinswandel und der kann auch einiges bewirken. Es ist natürlich auch unangenehm in einer Partnerschaft, das immer wieder anzusprechen. Das kann auch zu Streit führen. Und viele möchten ja erstmal Harmonie in ihrer Beziehung sagen. Und wenn man da thematisieren muss, du, ich mache hier aber mehr, ich fühle mich überlastet, ich finde es nicht ausbalanciert, dann kann das natürlich auch erstmal für schlechte Stimmung sorgen. Aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass es besprochen wird und dass man da auch einfach mal gemeinsam guckt, wer macht eigentlich wie viel. Also man kann es auch einfach wirklich mal genau aufschreiben und vergleichen und dann schauen, machen wir das eigentlich wirklich gleichberechtigt? Fühlt es sich nur so an? Gibt es Aufgaben, die wir umverteilen können? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sowohl als Familie, aber auch eben auf der gesellschaftlichen Ebene diesen Dialog aufrechterhält und sagt, wenn wir es so lassen, wenn wir es nicht diskutieren, dann entsteht bei Frauen einfach ja ein großer Zeitnachteil oder es wird teilweise sogar von sogenannter Zeitarmut gesprochen, die dann eben an anderen Stellen fehlt, sei es, dass man sich erholen kann oder einfach genügend schläft. Oder auch Dinge machen kann, die einem selbst wichtig sind, eine berufliche Weiterbildung, Zeit mit Freundinnen und Freunden. Und das ist natürlich auch eine Frage von Gleichberechtigung. Wie viel Zeit hat man eigentlich jenseits von Erwerbsarbeit und Care-Arbeit zur Verfügung?
Lass uns nach dem Thema Rolle der Frau über ein anderes zentrales Thema sprechen, nämlich über das Thema Scheidungen. Scheidungen haben auf die Leben von Menschen immer noch große Auswirkungen, soziale, aber natürlich vor allem auch wirtschaftliche. 2003 war die Zahl der Scheidungen am höchsten. Es waren mehr als 210.000 Scheidungen. Und seitdem sinkt die Zahl der Scheidungen im Großen und Ganzen mit jedem Jahr. Und 2019 waren es nur noch so circa 150.000 Scheidungen. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir jetzt immer weniger Scheidungen haben?
Ich kenne die Zahlen jetzt nicht im Detail. Denn es kommt ja darauf an, ob die im Verhältnis gesetzt sind zu den existierenden Ehen oder auch zu den neu geschlossenen Ehen. Und wir haben ja auf der anderen Seite den Trend, dass immer weniger geheiratet wird. Das könnte natürlich miteinander in Verbindung stehen. Also wir sehen eigentlich, dass die Ehe als Modell gar nicht mehr so stark nachgefragt ist und heute viel mehr Paare auf Dauer unverheiratet leben und eben auch viel mehr Kinder nicht mehr in Ehen geboren werden, sondern in Partnerschaften.
Ja, also genau, ist sicherlich ein Grund, aber spannend finde ich tatsächlich ist ja vor allem, was sind so die Auswirkungen eigentlich auf die Frauen, die es heute immer noch gibt. Der Staat fördert die Ehe immer noch als Modell, vor allem natürlich auch steuerlich durch das Ehegattensplitting. Es ist immer noch für Frauen und Männer heute attraktiv, in Anführungsstrichen finanziell zu heiraten und eben in verschiedenen Steuerklassen eben auch zu sein. Was sind deiner Meinung nach wirklich auch die Instrumente, die familienpolitischen Instrumente, die der Staat heute mal einleiten und nutzen sollte, um eben eher das Thema Familie zu fördern, aber eben nicht mehr das Modell Ehe?
Dass die Ehe nach wie vor noch so stark privilegiert ist, das hängt natürlich auch mit dem Grundgesetz zusammen. Wobei ich glaube, dass man da eben auch argumentieren könnte, weil da steht ja auch drin, dass Familien und eben nicht nur die Ehe unter einem besonderen Schutz stehen, dass wir da den Schutz oder auch die steuerliche Förderung wirklich auf alle Familienmodelle ausdehnen. Weil es ja nicht sein kann, dass ein Ehepaar, was vielleicht keine Kinder hat oder wo die Kinder schon selbstständig sind, sich selbst versorgen können, dass die steuerlich privilegiert werden und eben Geld sparen und eine Familie, in der die Eltern nicht verheiratet sind, die aber vielleicht viele Kinder haben, eben diesen Steuervorteil nicht bekommen. Da glaube ich, brauchen wir eben ein Steuermodell, was vor allem in die Familien guckt, wer wird da eigentlich alles mit versorgt. Also sind da Kinder, sind da vielleicht auch Angehörige, die gepflegt werden müssen? Und wie können wir diesen erweiterten Familienbegriff, der ja wirklich auch keine Ausnahme ist, sondern ganz, ganz viele Familien leben eben ohne Trauschein in Deutschland, wie können wir die da abbilden? Wie können wir da fördern? Und diese Privilegierung der Ehe, die sehe ich sehr kritisch.
Was der Staat natürlich heute auch überhaupt noch nicht im Blick hat, sind die Familienmodelle, die wir heute viel haben mit eben Patchwork-Familien, mit Kindern, die vielleicht auch von verschiedenen Müttern oder Vätern in einem Haushalt leben. Vielleicht ist natürlich auch das wirklich eine große Zukunftsfrage, eine politische, wie der Staat eben auch diesen neuen Lebensmodellen und Lebensverhältnissen immer mehr Rechnung trägt. Aber vielleicht lassen Sie mal zurückgehen zu dem Thema eben auch Unterhalt. 2008 wurde eben geregelt, dass eben die Frauen ganz generell selbst für ihre Unterhaltssicherung zuständig sind und eben für sich keinen Unterhalt mehr vom Ex-Partner bekommen. Hat aber natürlich für viele Frauen riesen Probleme zur Folge. Du hast gerade angesprochen, Frauen haben vielleicht in Teilzeit gearbeitet, werden von Arbeitgebern, wenn sie eben auch in ihrem Lebenslauf kenntlich machen, dass sie eben Kinder haben, dann auch deutlich weniger eingestellt, haben mehr Probleme, wieder auf den Arbeitsmarkt zu kommen und sind eben ganz oft dann eben wirklich auf Hartz IV angewiesen, weil sie keine Arbeit mehr finden, wegen der Kinderbetreuung vielleicht nicht wieder ins Berufsleben einsteigen können und sind so eben auch deutlich stärker natürlich von Armut betroffen. Meinst du denn, man sollte die Unterhaltsreform wieder rückgängig machen? Wäre das der Weg, dass tatsächlich dann die Ex-Partnerin, der Ex-Partner auch lebenslang für die Unterhaltssicherung zuständig ist? Oder was wäre das Modell, das du als Familienministerin vorschlagen würdest?
Ein genaues Modell habe ich noch nicht vor Augen. Da habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber ich glaube, wie das Thema Care-Arbeit anerkannt wird, ist dafür eben auch eine ganz wichtige Frage. Weil in dem Moment, wo eine Frau beruflich weniger macht, um vielleicht die Familie zu versorgen oder dem Mann den Rücken freizuhalten, wie es so schön heißt, investiert sie ja quasi in seine Karriere. Also während dieser Jahre, in der die Frau vielleicht Teilzeit arbeitet, die Kinder erzieht oder ganz zu Hause bleibt, macht der Mann eben berufliche Fortschritte, sein Einkommen steigt und sie sieht nichts davon. Obwohl sie ja eigentlich durch ihre unbezahlte Arbeit in das Einkommen des Mannes investiert. Deswegen finde ich, dass bei einer Ehescheidung dieses Investment, was die Frau über ihre unbezahlte Arbeit gemacht hat, das müsste einfach anerkannt werden. Und davon sollte sie auf jeden Fall etwas abbekommen.
Eine Gruppe, um die wir uns als Sozialverband VdK natürlich auch sehr viel kümmern und uns auch sehr sorgen, sind natürlich die Alleinerziehenden. 90% der Alleinerziehenden sind Frauen und das ist eine Gruppe, die eben sehr intensiv von Armut bedroht oder schon betroffen ist, weil diese Frauen oft eben nicht Vollzeit arbeiten können oder wollen, weil diese Frauen oft eben auch ja große Schwierigkeiten haben, wenn sie eine Zeit lang aus dem Job ausgestiegen sind, ihre Karriere wieder aufzunehmen und wieder beruflich Fuß zu fassen. Und deswegen sind viele Frauen, eben wie gesagt über 90%, tatsächlich von Sozialleistungen abhängig. Was müsste konkret getan werden, um alleinerziehende Frauen, aber auch Männer, die alleinerziehend sind, besser zu integrieren, ihnen bessere Teilhabechancen zu ermöglichen, sie besser in die Gesellschaft einzubinden und abzusichern?
Also meine übergeordnete Vision wäre da eben auch eine Umgestaltung der Arbeitswelt, weil es ist für die meisten Alleinerziehenden, wie du ja eben auch schon gesagt hast, eigentlich nicht möglich, in einem Vollzeitjob zu arbeiten, so wie wir gerade Vollzeit verstehen. Wenn ein Vollzeitjob einfach eine geringere Stundenanzahl umfassen würde und gleichzeitig man aber dort ein gutes Gehalt bekommen könnte oder Teilzeitjobs einfach besser bezahlt wären, würde es für Alleinerziehende natürlich deutlich leichter, ihre Familie auch allein finanziell zu versorgen. Aber dann haben wir in Deutschland ja wiederum da auch große Lücken im Unterhaltsbereich. Also sehr, sehr viele Frauen, ich glaube, es sind gerade knapp ungefähr die Hälfte, bekommen von den Vätern ihrer Kinder keinen Unterhalt, obwohl sie anspruchsberechtigt sind. Und der Unterhaltsvorschuss, der ja immerhin reformiert worden ist, mittlerweile länger gezahlt wird und auch in größerer Höhe, deckt das auch nicht ab. Also er ist quasi ein finanzielles Pflaster, was vielen Alleinerziehenden hilft. Aber er kommt eben häufig nicht an die Unterhaltshöhe heran, die ihnen eigentlich zustehen würde. Und leider ist es von Kommune zu Kommune auch sehr unterschiedlich, wie ausstehende Unterhaltszahlungen eingefordert und eingetrieben werden. Also da frage ich mich auch, wie kann das in einem so gut organisierten Staat, den wir haben, eigentlich sein, dass der Unterhalt für Alleinerziehende, für die es wirklich notwendig ist, weil es um Armut geht, es geht um Kinderarmut. Warum bekommen wir das nicht hin, dass dieser Unterhalt eben eingetrieben wird?
Ja, also auf jeden Fall gibt es da noch richtig viel zu tun. Als VdK fordern wir eben, dass sich Familienförderung wirklich deutlich mehr an der Übernahme von Fürsorgeverantwortung für andere festmacht und eben nicht an einem formellen Status der Ehe. Das ist jedenfalls noch ein weiter Weg. Lass uns über das Thema Geburten sprechen. Auch das ist natürlich spannend für einen Verband wie uns, wo es sehr viel um Rente geht, spielt natürlich auch das Thema Geburtenrate eine ganz, ganz große und wichtige Rolle. In den 50er und 60er Jahren waren es im Schnitt 2,0 Kinder, die eine Frau in Deutschland geboren hat. In den 90ern waren es dann mal 1,25 Kinder pro Frau. Es klingt immer etwas komisch, wenn man von 1,25 Kindern spricht. Heute sind es 1,54 Kinder pro Frau, die geboren werden, Tendenz sinkend. Woran liegt es deiner Meinung nach, dass die Geburtenrate heute eben wirklich immer noch so niedrig ist und dass sie auch trotz besserer Kinderbetreuung und Elterngeld so ein bisschen steigt, aber nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden und wie das auch laut Wirtschaftsforschern natürlich gut wäre für einen funktionierenden Sozialstaat. Was müssten wir tun in Deutschland, um das Kinderkriegen attraktiver zu machen?
Die Kinderwünsche in Deutschland sind tatsächlich höher, als sie realisiert werden. Also die meisten Frauen wünschen sich mehr Kinder, als sie dann am Ende ihres Lebens bekommen haben. Und da können wir schon sehen, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen besser sein könnten und es tatsächlich Potenzial für die Geburtenrate gibt, weil Familien eben gerne diese Kinder haben möchten, aber sich dagegen entscheiden, weil die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht passen. Wenn wir als Gesellschaft uns nur darauf verlassen, Care-Arbeit outzusourcen und wie wir es gerade ja machen, wird diese Care-Arbeit oft ausbeuterisch outgesourced. Also die Jobs, die so entstehen, sind oft keine sozialversicherungspflichtigen Jobs, wo Menschen gut verdienen. Es sind häufig nicht angemeldete Jobs, also viele Haushaltshilfen arbeiten nicht angemeldet. Und wenn Gleichberechtigung bedeutet oder wenn sich Kinderwünsche erfüllen bedeutet, dass da an anderer Stelle aber eine Ausbeutung fortgesetzt und produziert wird. Das ist nicht die Gesellschaft, die ich mir wünsche. Deswegen finde ich, wir müssen Fürsorgearbeit einfach stärker auf alle verteilen. Das bedeutet, dass Männer mitmachen müssen. Das bedeutet eben eine Arbeitszeitreduzierung. Und ich glaube, wenn Familien sehen, wenn Frauen sehen, dass es machbar ist, dass man tatsächlich einen erfüllenden Beruf haben kann, wenn man Kinder hat, dass Kinder keine Armut bedeuten, dann bekommen vielleicht auch mehr Menschen wieder Kinder.
Ja, also finde ich einen ganz spannenden Ansatz, weil wir die Forderung zum Beispiel nach kostenlosen Kita-Plätzen und einem Ausbau der Kinderbetreuung scheitert ja genauso wie das Thema Ausbau von Pflegeplätzen oft daran, dass wir die Fachkräfte dafür gar nicht mehr finden, beziehungsweise diese Jobs einfach auch extrem ungut bezahlt sind, wie wir jetzt auch wieder gesehen haben. Und da wird auch das Klatschen, das wir während der Corona-Monate erlebt haben, auf den Balkonen und an den Fenstern nicht wirklich was dran substanziell ändern. Von daher finde ich das Modell natürlich, Arbeitszeit zu reduzieren, ist ein ganz spannendes, das wir bedenken sollten, weil wir ja auch wissen, dass wir natürlich eine immer älter werdende Gesellschaft haben werden, die uns ja vor viele Probleme stellt. Wo sind da deiner Meinung nach vielleicht so die drängendsten Probleme auch in der Gesellschaft, wie gesagt, die älter wird und wo die Herausforderungen gerade im Bereich der Pflege, in der Kindererziehung einfach auch immer größer werden.
Ja, das ist eben auch nochmal ganz wichtig, was du gesagt hast. Also wir haben absehbar diese Fachkräfte nicht und wir sprechen da über einen längeren Zeitraum. Also wir werden einfach absehbar weder das Kita-Personal haben, was wir für eine gute, flächendeckende Betreuung brauchen, und auch Pflegerinnen und Pfleger in den Altenheimen haben wir erstmal absehbar nicht. Und da brauchen wir schon eine andere Strategie. Und das ist natürlich kein tragfähiges Konzept, diese ganze Arbeit, die auch im Bereich Pflege anfällt, auf die Familien zu übertragen, weil Pflege, das finde ich eben auch immer ganz wichtig wieder zu betonen, die braucht professionelle Kräfte. Ein großer Teil der Pflege kann überhaupt nicht von Angehörigen übernommen werden, weil ihnen da das entsprechende Know-how fehlt. Und wie wir den Pflegeberuf so attraktiv machen, dass zum einen neue Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen diesen Beruf auch vermehrt ergreifen wollen und dann aber auch in der Pflege bleiben, weil das ist ja das nächste Problem, dass sehr viele Fachkräfte in der Pflege sagen, sie glauben nicht, dass sie ihren Beruf bis zum Renteneintritt machen können, weil er körperlich und psychisch zu belastend ist. Das heißt, wir müssen diese Berufe verbessern.
Um diesen Prozess machen wir uns natürlich als VDK auch ganz, ganz viele Gedanken, weil wir eben sehen, wie viele Pflegekräfte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fehlen werden. Und weil wir auch der Meinung sind, dass im Moment diese Zeit, die Corona-Zeit, natürlich auch ein Anlass und eine Möglichkeit, ja vielleicht sogar eine Chance ist, sich um diese Dinge einfach auch ein Stück weit nochmal mehr Gedanken zu machen. Ich habe es gerade gesagt, durch das Klatschen auf dem Balkon ist noch keine Bezahlung besser geworden. Wir wissen ja auch, dass natürlich in vielen dieser Jobs, in den sozialen Jobs, viele Frauen, also deutlich mehr Frauen als Männer arbeiten. Und das bringt mich natürlich auf ein anderes spannendes Thema, nämlich eben immer noch die ganz, ganz große Lohnungleichheit, die wir haben zwischen Männern und Frauen. Heute verdienen Frauen immer noch 20% weniger als Männer, sprich sie kriegen in der Stunde 4,44 Euro weniger als Männer. Vor 10 Jahren waren es 22%, die Frauen weniger verdient haben. Sprich, wir können mal festhalten, es hat sich in den letzten 10 Jahren in der Sache eigentlich fast nichts getan. Und das hat richtig viele Gründe. Was ist für dich so der wichtigste Grund und wie kann man vielleicht diese Lohnunterschiede jetzt mal auch so ein bisschen schneller ausgleichen, wie das bisher passiert? Was brauchen wir dafür, dass Frauen eben wirklich auch mal im Gehaltsgefüge da einen deutlichen Sprung machen?
Es ist ja nicht logisch begründet. Es sind anspruchsvolle Jobs, die eine sehr gute Ausbildung voraussetzen. Sie sind körperlich anspruchsvoll. Man braucht sehr hohe psychologische Kompetenzen. Das ist in der Pflege einfach so. Und trotzdem ist die gesellschaftliche Wertschätzung aber geringer. Und es wird als weniger prestigeträchtiger Beruf angesehen. Und das hat natürlich seine Wurzeln auch darin, dass es eher der privaten Sphäre entspringt. Weil Pflege, Kindererziehung, das verorten wir bei Frauen, das verorten wir privat. Das war immer die unbezahlte Arbeit. Und deswegen gibt es die gesellschaftliche Anerkennung nicht. Und da wirklich endlich mal zu sagen, es ist gleichwertig. Es sind anspruchsvolle Berufe. Also das muss im gesellschaftlichen Bewusstsein ankommen, damit wir eben auch die Aufwertung rechtfertigen können. Und wir möchten den Berufen diese Anerkennung geben. Und sie sind nicht weniger wert als industrielle Jobs.
Genau, also das ist eine total spannende Frage für mich eben auch. Wem kommen Arbeitsmarktregelungen zur Eindämmung von prekärer Beschäftigung oft zugute? Und das wissen wir, kann man schnell beantworten, vor allem eben Frauen, die eben oft Minijobs und Teilzeitjobs annehmen, weil sie sich eben immer noch mehr um die Care-Arbeit, um Pflege, um Erziehung eben kümmern. Wir haben als VDK dazu mal ein Konzept entworfen, das eben auch sagt, okay, für diese Arbeit sollte es eben auch eine bessere finanzielle Aufwertung geben, eine finanzielle Entschädigung, nämlich ein sogenanntes Pflegepersonengeld, das genau wie das Elterngeld eben gezahlt wird, beispielsweise für die Menschen, die eben Angehörige pflegen, die eben einspringen und genau das auffangen, was der Staat gar nicht leisten kann, nämlich eben die über 70% Menschen zu Hause zu pflegen und zu versorgen, die eben nicht in Einrichtungen sind. Wären solche Vorschläge vielleicht auch eine Aufwertung der Jobs, die du auch gerade angesprochen hast, das eben auch wirklich von staatlicher Seite zu entschädigen?
Also ich glaube, so ein Pflegegeld ist sehr wichtig für die Menschen, die gerade privat pflegen und das vielleicht dann querfinanzieren und dafür noch nichts bekommen. Aber es muss eben gekoppelt werden mit der Aufwertung der professionellen Pflegekräfte, sodass nicht der Eindruck entsteht, dass Pflege komplett privat gemacht werden kann. Dann haben wir, glaube ich, wieder eher die Entwertung, dass gesagt wird, das kann ja jeder machen, auch ohne Ausbildung.
Ich frage mich immer wieder, wenn wir über Emanzipation reden, über die Themen, die wir gerade besprechen, reden wir dann eigentlich vor allem mit und über Akademikerinnen? Und ist eigentlich das Thema Arbeit und Selbstverwirklichung für alle Frauen oder vielleicht auch für Männer, aber vor allem für Frauen das wichtigste Thema? Ist es nicht auch vielleicht verständlich, dass manche Frauen auch gerne zu Hause bei den Kindern bleiben, dass manche Frauen auch sagen, ich möchte vielleicht nicht morgens um 6 irgendwo bei Tönnies am Band stehen, sondern ich möchte zu Hause sein und meinen Kindern die Pausenbrote machen? Sind das Themen, die wir in der Emanzipationsdiskussion stärker berücksichtigen sollten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, daran krankt der Diskurs manchmal, dass er sich zu viel auf das Thema Beruf und Karriere fokussiert. Wie du gerade gesagt hast, eine Frau, die erstmal mit ihren Kindern zu Hause bleiben möchte. Ich finde, das ist ein Wunsch, der seine Berechtigung hat. Und daneben muss man ja auch setzen, dass es gerade auch einfach anders nicht ginge. Hätten wir nicht all diese Frauen, die die ersten Jahre mit den Kindern zu Hause bleiben würden, dann hätten wir ein noch viel größeres Kita-Problem. Also wir können die Kinder, die gerade privat betreut werden zu Hause, das kann unser System überhaupt nicht auffangen. Wir sind auf Frauen, die mit Kindern zu Hause bleiben, und es wären natürlich wünschenswerterweise auch mehr Männer, sind wir gerade massiv angewiesen, weil wir eben die Fachkräfte in den Kitas nicht haben.
2017, wenn wir nochmal auf das Thema Lohnunterschiede schauen, wurde das sogenannte Entgelttransparenzgesetz verabschiedet, das 2019 evaluiert wurde. Und da wurde deutlich, dass sehr, sehr wenige Frauen, nur 4%, den Auskunftsanspruch tatsächlich eben auch wahrnehmen. Das hat uns als VDK tatsächlich dazu gebracht, dass wir dieses Entgelttransparenzgesetz zu einem echten Entgeltgleichheitsgesetz ausweiten müssten, sprich, dass alle Arbeitgeber wirklich verpflichtet werden, gleiche Löhne zu zahlen. Und wir sehen eben auch, dass das für die Arbeitgeber tatsächlich ja auch was sehr, sehr Positives ist, die Arbeit von Frauen und Männern, wie es eben auch unser Grundgesetz, wenn man es interpretieren will, sagt, eben auch gleich zu bezahlen. Woran glaubst du, scheitert es heute oft, dass eben auch so wenige Frauen den Auskunftsanspruch einlösen, auch wenn sie in Firmen mit über 200 Beschäftigten arbeiten? Und was müsste wirklich passieren durch die Gesetzgebung oder auch durch Unternehmenskultur, damit wir eine echte Lohngleichheit bekommen?
Ja, das Gesetz ist im Vorhinein ja schon zu Recht kritisiert worden, weil man genau diese Dinge befürchtet hat. Also wie du schon gesagt hast, es kann ja nur angewandt werden in Unternehmen mit mehr als 200 MitarbeiterInnen. Und Frauen arbeiten eben vielfach in kleineren Unternehmen. Damit Frauen es also auch wirklich nutzen können, brauchen wir eigentlich eine Senkung der Mindestmitarbeiterinnenzahl, am besten halt überhaupt keine Einschränkung, sodass jeder diesen Auskunftsanspruch hat. Und dann haben wir kein Verbandsklagerecht. Also Frauen müssen diesen Weg alleine beschreiten. Die wenigsten Menschen möchten sich auf diese Art und Weise mit ihrem Arbeitgeber auseinandersetzen, weil danach vielleicht auch ein gutes Arbeitsverhältnis zerrüttet ist. Und die Anwaltskosten sind natürlich dann auch relevant. Was mache ich denn eigentlich, wenn ich den Prozess verliere? Habe ich dann keinen Job mehr und bleibe ich auf den Rechtskosten sitzen? Das heißt, wir brauchen eben die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass Menschen auch diesen Weg beschreiten können und am besten auch transparente Löhne so weit wie möglich.
Wir kommen nochmal zu einem Thema, das ich selber total spannend finde und auch sehr gerne mag, weil es vor allem auch politisch sehr kontrovers diskutiert wird, und zwar von Frauen und Männern, nämlich dem Thema der Frauenquote. Wir haben in Deutschland darüber, wie gesagt, seit vielen Jahren Diskussionen. Wir haben in Deutschland eine der geringsten Quoten von Frauen in Führungspositionen. Letztes Jahr waren es eben nur 30%. Und ja, wir sind damit immer noch 5% unter dem EU-weiten Durchschnitt. Länder wie Lettland, Polen und Schweden machen das deutlich besser und haben Werte bis zu 50% Frauen in Führungspositionen. Was machen diese Länder tatsächlich besser als wir, um eben mehr Frauen in Führungspositionen zu etablieren?
Also ich finde, obwohl ich ja eben schon gesagt habe, dass ich Quote jetzt kein vordergründiges Thema finde, also ich finde, Quoten sollte man einfach einführen und fertig, um Gleichberechtigung zu realisieren. Wir wissen ja, dass freiwillige Selbstverpflichtungen nicht wirken. Die gab es ja schon. Und dann hat man die nach 10 Jahren evaluiert und sie hatten überhaupt nichts verbessert. Und das kann man ja gerade auch wieder sehen, dass auch seit der Einführung der Quote für Aufsichtsräte eben da vielleicht die Quoten erfüllt worden sind. Aber es hatte eigentlich keine abstrahlenden Effekte auf die Vorstände. Also dieser freiwillige Wandel, der scheint in Deutschland leider nicht zu funktionieren. Deswegen brauchen wir Quoten, bis es sich dann irgendwann ändert. Und ich mag immer die Umkehr so gerne, wenn dann aufgeschrieben wird und gesagt wird, ja, 30% Frauenquote, das könnt ihr nicht machen. Es gibt diese Frauen nicht. Aber es ist ja, wir führen ja in dem Moment eine 70% Männerquote ein. Und ich finde, wenn man es so formuliert, kann ja eigentlich kein Mann aufschreien, weil er sieht ja an den 70% sehr genau, dass Männer damit immer noch übervorteilt werden, weil es eben nicht 50% sind, sondern weil sie eigentlich immer noch 70% der Vorstandsmandate und der Führungspositionen besetzen können. Und da müsste ja eigentlich jedem einleuchten, fair ist das nicht.
Ich meine, dass 30% der Führungsmannschaft, der Vorstände Frauen sein müssen, gilt ja auch nur diese feste Quote für börsennotierte Unternehmen. Die meisten Unternehmen zählen da natürlich aber überhaupt nicht dazu. Und da haben viele der untersuchten Unternehmen die Zielquote 0% Frauen in ihren Führungspositionen. Das finde ich schon absolut hart. Was hat bei dir so den Sinneswandel vollzogen? Weil du warst, soweit ich das weiß, früher mal eher gegen die Quote und bis heute ja sehr eindeutig dafür, was mich natürlich als Fan der Quote freut. Was hat bei dir dazu geführt, dass du dich da vielleicht auch anders positionierst heute? Geht es zu langsam ohne Quote für unsere Töchter, Nichten, wie auch immer?
Wir sehen ja gerade im Schulsystem, dass es in der Regel Mädchen sind, die die besseren Leistungen und die besseren Noten haben. Das heißt, für Mädchen ist es, wenn sie heranwachsen, total absurd, dass sie mal benachteiligt werden könnten, weil sie sehen ja, sie sind besser. Und ich glaube, bei mir war das ähnlich, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass mein Geschlecht einmal ein Nachteil sein wird, weil ich wusste, ich bin gut. Viele Jungen in meiner Schule waren eigentlich immer schlechter. Also warum sollten die irgendwann mal die Führungspositionen bekommen und ich nicht? Und ich glaube, die Notwendigkeit einer Quote, die begreifen dann viele Frauen erst, wenn sie im Beruf sind und auf einmal merken, dass es eine Rolle spielt, dass sie eine Frau sind und dass Gleichberechtigung eben da noch nicht gegeben ist.
Ja, finde ich ganz, ganz spannend und ist auch eine große Forderung des VDK, dass wir da auf jeden Fall mehr in die Bildung investieren und vor allem natürlich auch mehr investieren in die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen, um deren Meinung zu solchen Themen zu bekommen, auch für politische Entscheidungen zu wissen. Auch das kommt meines Erachtens doch deutlich zu kurz heutzutage und könnte dann natürlich auch ein Ansatzpunkt sein, um intensiver genau auch solche Themen mit Jugendlichen beispielsweise im Bildungskontext zu diskutieren. Das ist für dich ja auch ein ganz großes Thema, Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen und Einbeziehung in politische Entscheidungen. Kinder und Jugendliche sind von vielen politischen Entscheidungen betroffen, haben aber andererseits natürlich sehr wenige Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten. Jetzt in den letzten Monaten in der Zeit der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass es sehr viele Schulschließungen gab, und wer da überhaupt nicht gefragt wurde, wo es die Hauptbetroffenen sind, sind die Kinder und Jugendlichen selbst. Wir wissen, dass viele Kinder und Jugendlichen extreme Nachteile haben durch die Schulschließungen, weil sie zu Hause eben vielleicht nicht die gute Unterstützung haben, weil sie kein technisches Equipment haben. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie siehst du denn die Schulschließungen? War das das richtige Mittel, beziehungsweise hätte man mehr Kinder und Jugendliche auch in so eine Entscheidung mit einbeziehen müssen?
Ich finde es total wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche endlich als volle Bürgerinnen und Bürger anerkennen und eben stärker ihre Bedürfnisse und aber auch Positionen politisch mit einbeziehen. Die Kinderrechte, die kommen ja hoffentlich irgendwann bald ins Grundgesetz. Vielleicht löst das auch noch mal etwas aus. Und jetzt in der Corona-Krise, also bei Kindern war man sehr schnell dabei, harte Regeln, harte Einschränkungen zu treffen. Bei Erwachsenen ist man ein bisschen vorsichtiger und das gewichtet natürlich. Also es entsteht natürlich schon der Eindruck, Kinder sind eben nicht Bürgerinnen und Bürger, die vollwertig sind, sondern man kann ihre Rechte eben schneller einschränken. Und was ja wirklich auch flächendeckend Expertinnen und Experten am Anfang gesagt haben, ist, dass sie befürchten, dass die Gewaltbetroffenheit von Kindern in Familien steigt, dass sie befürchten, dass die Bildungsabstände sich durch die Schulschließungen vergrößern könnten. Und nach einigen Monaten sehen wir, dass genau das eingetroffen ist.
Ja, finde ich ganz, ganz wichtig. Und mir wäre eben auch wirklich wichtig, die Kinder und Jugendlichen selbst deutlich mehr in solche Entscheidungen und Prozesse mit einzubeziehen und auch ihre Meinung, Bedürfnisse und Ängste eben mehr in politische Entscheidungen einzubinden. Wir haben seit 1992 in Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention. Die ist also schon sehr, sehr viele Jahre in Kraft und sie sieht vor, dass Kinder politische Mitsprache haben. Aber bei einer Befragung des Deutschen Kinderhilfswerks gaben knapp 80% der Kinder und Jugendlichen und aber auch 70% der Erwachsenen an, dass sie sich mehr Mitbestimmung in Deutschland wünschen. Eigentlich sind sich alle darüber einig. Was wäre vielleicht ein Weg, um Kinder und Jugendliche deutlich mehr einzubeziehen? Bräuchten wir ein sogenanntes Menschenwahlrecht, also dass zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern und Jugendlichen gemeinsam wählen, dass Kinder also auch schon in Wahlen eine Stimme haben? Wäre das ein Weg?
Ich unterstreiche deine Position auf jeden Fall. Also wir brauchen die Mitbestimmung von Kindern. Das sehen wir zum Beispiel auch gerade beim Thema Klimaschutz, wo Kinder ja nochmal ein ganz anderes Interesse daran haben, dass wir die Klimakatastrophe abwenden. Deswegen sollten sie politisch mitbestimmen dürfen, weil ich finde, wir müssen Politik wirklich ganz langfristig orientiert machen, nicht nur auf die nächsten 10 und 20 Jahre. Und da ist es ganz entscheidend, was Kinder sehen und was sie meinen und dass sie eben über ihre Zukunft auch mitentscheiden können, weil es ist ihre Zukunft. Sie werden alle länger leben als wir. Und die Absenkung des Wahlalters ist da ein wichtiges Instrument. Und wir erleben ja gerade schon wirklich einen sehr hartnäckigen Widerstand dagegen, dass auf Bundesebene das Wahlrecht nur um 2 Jahre abgesenkt würde. Dabei finde ich, das ist wirklich das Mindeste, was wir machen könnten. Ich traue wirklich allen Jugendlichen mit 16 zu, dass sie sich so eingehend mit Politik beschäftigen, dass sie wählen können, dass es ihre Entscheidung ist, so dass wir eben die Interessen von Kindern und Jugendlichen noch viel stärker mit einbeziehen.
Definitiv. Ja, wir haben am Ende unseres Podcasts immer noch so eine Kategorie, wo ich 5 Begriffe nenne und mich sehr freue über eine kurze Antwort, vielleicht 1 oder 2 Sätze zu den 5 Begriffen, die ich dir nenne, und bin gespannt, was du dazu sagst. US-Präsidentin.
Ha, da denke ich mit Schmerzen an die Wahl vor 4 Jahren zurück. Den Tag erinnere ich wirklich ganz genau. Und wenn ich mir jetzt vorstellen könnte, wie anders die Situation in den USA vermutlich gerade wäre. Aber das wird noch dauern, bis wir die erste US-Präsidentin sehen.
Ja, schauen wir mal. Sommerurlaub.
Ich hatte keinen Sommerurlaub, diesen Sommerurlaub. Leider. Wir haben darauf verzichtet, wegen Corona. Aber ich finde, man kann auch in Deutschland toll Urlaub machen und das ist überhaupt kein Problem.
Ein Thema, das daran anschließt, Corona-Test.
Ich habe noch keinen gemacht. Ich hoffe, es wird auch keiner nötig werden. Ich hoffe, ich komme ohne Erkrankung und ohne den Test durch die Pandemie. Ich hoffe aber, wir haben ausreichend Testkapazitäten in den nächsten Monaten für alle, die es brauchen. Und ich hoffe, wir schaffen es als Gesellschaft, irgendwann nächstes Jahr damit auch durch zu sein.
Nächster Begriff oder nächster Name in dem Fall, Olaf Scholz. Sie lacht.
Ja, das ist, glaube ich, der erste Begriff, der mich jetzt sprachlos macht. Ich weiß gar nicht, was ich zu ihm sagen soll. Ich habe keine Meinung zu Olaf Scholz, muss ich sagen.
Okay, aber zum letzten Begriff sicher, Demokratie.
Demokratie ist, glaube ich, die beste Gesellschaftsform, die wir gerade haben. Ich glaube, wir können immer etwas verbessern, zum Beispiel darüber, dass wir die Mitsprache von Kindern stärken.
Ich sage wirklich ganz, ganz herzlichen Dank und habe noch eine Abschlussfrage. Bist du eigentlich Aktivistin? Würdest du dich als Aktivistin bezeichnen?
Das wäre nicht die erste Bezeichnung, die ich für mich wählen würde. Ich bin vor allem Journalistin und Autorin und habe aber gewisse Themen, die mir sehr wichtig sind.
Okay, als Journalistin, dann benennen wir es so, Journalistin, die sich aktiv für die Gestaltung sozialer Bedingungen oder sozialpolitisch vielleicht einbringt. Was ist denn so ein sozialpolitisches Thema oder Problem, das sich in 5 Minuten lösen lassen würde?
Was ich hoffe oder wovon ich ausgehe, was ich eigentlich sehr schnell einführen lassen würde, ist die Kindergrundsicherung, aber auch die Absenkung des Wahlalters. Also die Absenkung des Wahlalters auf 16, eine Sekunde dauert es.
Das sind doch mal positive Ausblicke für die Zukunft. Und ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, für die guten Gedanken und die Zeit, die du dir für uns und unsere Hörer vor allem genommen hast. Herzlichen Dank und mach's gut, liebe Theresa.
Ja, danke dir für die tollen Fragen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, und fast sind wir am Ende mit unserem heutigen Podcast. Was natürlich noch fehlt, ist mein persönlicher Lichtblick. In den vergangenen Monaten war es für viele Paare ohne Trauschein nicht möglich, sich zu treffen. Endlich ist auch in Deutschland eine Lockerung der Reisebestimmungen zu erwarten und diese Paare haben Hoffnung, sich bald wiederzusehen. Das ist doch mal eine positive Aussicht. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt In guter Gesellschaft. Dann am 25. September mit Henrike Stanze. Sie ist Professorin an der Hochschule Bremen für den ersten international anerkannten Pflegestudiengang. Also abonnieren nicht vergessen und dann heißt es bald wieder In guter Gesellschaft. Bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.